Emma in Roland und die Insolvenz. Bisher haben drei große Hersteller von Druckmaschinen, Mann Roland, Heidelberger Druck und König und Bauer, den Weltmarkt beherrscht, also ca. 2/3 des weltweiten Geschäfts für sich verbucht. Einer dieser beiden großen Hersteller ist jetzt pleite gegangen, Mann Roland. Dazu gehört auch das Werk in Offenbach. Das Unternehmen hat im November letzten Jahres Insolvenz angemeldet. Wie man erfährt, haben jahrelange Rationalisierungen, Lohnkürzungen, Stellenstreichungen und Leistungssteigerungen nicht dazu geführt, dass den Kreditgebern, also den Banken, die beanspruchte Rendite erwirtschaftet wurde. Mann Roland konnte schließlich seine Schulden nicht mehr bedienen, also haben die Banken dem Unternehmen den Geldhahn zugedreht. Die beiden Anteilseigner, Allianz und MAN, waren aus demselben Grund nicht mehr bereit, weiteres Geld nachzuschießen. Vom November 2011 bis jetzt in den Februar hinein haben die Insolvenzverwalter von Mann Roland nach neuen Investoren gesucht, also neuen Geldgebern, die nach einer gründlichen Sanierung und Verschlankung des Unternehmens aus Mann Roland wieder eine Gewinnmaschine machen wollen und sollen. Knapp die Hälfte der bisher dort beschäftigten Arbeitskräfte müssen deshalb davon ausgehen, ihre Existenzgrundlage zu verlieren, gerade so, wie es tausende Mann Roländer schon vor der Insolvenz erlebt haben, als es noch darum ging, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu steigern.
Ja, für Gründe für diese Insolvenz. Die Gründe zu nennen, da wissen alle immer Bescheid, vor allem im Nachhinein. Das fällt dann weder den Insidern schwer noch den Experten aus den einschlägigen Wirtschaftsblättern. Genannt werden Auftragsrückgänge im Gefolge der Finanzkrise und der Rezession, konjunkturelle Eintrübungen, Konkurrenzdruck. Und dazu noch ein spezieller Grund, der ganz besonders den Druckmaschinensektor betrifft. Die Nachfrage nach den Maschinen, die Mann Roland hergestellt hat, also diese Rollen- und Bogendruckmaschinen, die sei aufgrund einer strukturellen Krise, wie es heißt, weltweit zurückgegangen. Strukturelle Krise, was ist damit gemeint? Auf dem Druckmaschinensektor hat sich als neue Technologie die sogenannte Digitalisierung durchgesetzt, sodass laut Wirtschaftsteil der FAZ viele schon meinen, dass dieser Markt für Druckmaschinen insgesamt eine sterbende, untergehende Branche ist. Die FAZ schreibt nämlich, Zitat, die Zeitungsindustrie in Amerika und Europa investiert kaum noch in Druckereien. Viele Schwellenländer springen direkt ins digitale Zeitalter. Die komplexen Anlagen, Meisterwerke der Handwerkskunst, wie es so schön heißt, werden immer seltener gekauft. Das ist ein Zitat von der FAZ vom Dezember letzten Jahres. Auch bei den kleineren Bogendruckmaschinen für Formulare, Verpackungen, Werbeprospekte und so weiter, die Mann Roland vor allem im Offenbacher Werk hergestellt hat, auch da habe diese sogenannte digitale Revolution zugeschlagen. Erstens, weil Werbung mittlerweile immer öfter digital, also via Internet verbreitet wird. Und zweitens, weil die Hersteller von Digitaldruckern wie Canon, HP, Ricoh und Xerox mittlerweile größere Marktanteile besetzen. Das sind also so ungefähr die Gründe, die nach Expertenmeinung für die Misere in der deutschen Druckmaschinenbranche verantwortlich ist. Und demzufolge wurde eben auch die Lage für Mann Roland als hoffnungslos beurteilt. Dass damit auch zugleich die Lage von mehreren tausend Arbeitskräften hoffnungslos bzw. zu einer einzigen Misere gemacht wird, das erscheint den Wirtschaftsexperten genauso wie dem zeitungslesenden und fernsehguckenden Publikum offenbar so selbstverständlich zu sein, fast so, als wenn das ein Naturgesetz wäre. Kann man natürlich sagen, Naturgesetz, ja, das ist es nicht. Aber es wird so als so eine große Selbstverständlichkeit angesehen und ist doch nichts anderes als ein Gesetz des kapitalistischen Wirtschaftens, also der kapitalistischen Konkurrenz und der kapitalistischen Krisen. Und das hat die Konsequenz in diesem Wirtschaftssystem, dass immer wieder Leute in größeren Mengen auf die Straße gesetzt werden.
Damit einem das als Selbstverständlichkeit einleuchtet, muss man sein Denken allerdings ganz an der ökonomischen Logik der globalen kapitalistischen Konkurrenz ausrichten. So wie es jedem einleuchtet, dass man auf der E-Lok keinen Heizer mehr gebrauchen kann, so soll man es für eine absolute Selbstverständlichkeit und Naturnotwendigkeit halten, dass ein technischer Fortschritt, der in der Produktion eines Unternehmens zur Anwendung kommt, Leute überflüssig macht und sie damit notwendigerweise um ihre Existenz bringt. Oder mit den Worten des für Manroland zuständigen Insolvenzverwalters Schneider, es sei ja wohl, in seinen Worten, jedem nachvollziehbar, dass so viele Menschen an Bord dieses Unternehmens, also zu viele, sind. Das ist ein Zitat nach der FAZ. Nach kapitalistischer Logik kommt das freilich als allergrößte Selbstverständlichkeit daher. Aber das ist eben kein Naturgesetz, sondern liegt in einem Interesse begründet, das den Einsatz dieser Innovationen bestimmt und im Gegensatz zum Interesse aller abhängig beschäftigten Arbeitskräfte steht. Technischer Fortschritt, Neuentwicklungen und so weiter sind die Mittel der produzierenden Kapitale, Rationalisierungen vorzunehmen, mit dem einzigen Ziel, kostengünstiger zu produzieren. Und zwar in jeder konjunkturellen Lage. Sowohl in Zeiten der wirtschaftlichen Rezession, wie auch im Aufschwung oder Boom. Immer wird rationalisiert, um die Arbeitskosten zu senken, also die vorhandenen Arbeitskräfte zu verbilligen, beziehungsweise möglichst viele davon ganz einzusparen. Auf diese Weise lassen sich in expandierenden wie in schrumpfenden Märkten die Gewinne eines Unternehmens steigern. Marktanteile werden so erobert und Konkurrenten ausgestochen.
Ja, genau, Christel. Mit den Mitteln der Rationalisierung, Arbeitskostensenkung, ist es dem deutschen Unternehmen Manroland gelungen, zu einem der Weltmarktführer zu werden und weltweit die Konkurrenz auszustechen. Mit ihren Druckmaschinen waren die deutschen Hersteller lange Zeit so erfolgreich am Markt, weil sie unschlagbar effektiv Rationalisierungsmittel für andere Kapitalisten, also die Druckereien, hergestellt haben. So dass ihre Kunden, die Zeitungsmacher, Hersteller von Werbeprospekten, Verpackungen und so weiter, mit den vollautomatisierten Zeitungsdruckmaschinen von Manroland und Co. Kosten senken und ihr Personal einsparen konnten. Das hat sich offenbar geändert. Mittlerweile sind die besten Maschinen zur Senkung der Lohnstückkosten in Teilen des Druckereigewerbes offenbar die digitalen Drucker von Canon, Ricoh, HP, Xerox, wie sie Baba schon erwähnt hat. Diese bisherigen Kunden von Manroland haben in die neue, schnellere und einfacher zu bedienende Digitaltechnik investiert und die neue Technologie gewinnbringend für sich eingesetzt. Woraufhin Manroland, das noch auf Heavy Metal, also Edelstahl und Stahl, setzte, mit seinen Meisterwerken der deutschen Handwerkskunst, so das Zitat, in der Konkurrenz um die Kundschaft auf einmal ziemlich alt aussieht, den Kürzeren zieht, ihre Produkte sind jetzt weniger gefragt und weniger produziert ist für das Unternehmen unrentabel, also produziert man am besten nicht mehr.
Ja, es gab natürlich schon Vorwürfe an das Management von Manroland, die hätten womöglich die Entwicklungen in der Branche verschlafen. In einzelnen Kommentatoren von HR Info und der FAZ gestanden. Jetzt ist das natürlich schon ein ziemlich absurder Vorwurf, denn geschlafen trifft den Sachverhalt ja wohl nicht wirklich. In den Pressemitteilungen des Managements von Manroland war in den letzten Jahren immer nachzulesen, was Investoren und Unternehmensführung alles für die Rentabilität des Unternehmens getan haben. Jedenfalls alles andere als die Hände in den Schoß zu legen oder zu schlafen. Die Manager von Manroland haben vielmehr an allen unternehmerischen Stellschrauben gedreht, um auf dem erklärtermaßen schrumpfenden Markt die Profite nicht schrumpfen zu lassen. Die Investoren haben investiert, und zwar nicht zu knapp, Geld in das Unternehmen gesteckt, damit es sich mit innovativen Produkten am Markt behaupten kann. Die Unternehmensführer haben alles Mögliche unternommen, was für die Rentabilität dieser Investitionen notwendig war, das heißt Rationalisierungen durchgeführt und sogenannte Personalanpassungsmaßnahmen vollstreckt, das heißt der Belegschaft Lohnkürzungen, Kurzarbeit und Leistungssteigerungen aufgezwungen. Und von 2008 bis 2011 wurde die Zahl der Beschäftigten insgesamt schon mal um ca. 25% reduziert. Damit hat das Management laut eigener Pressemitteilung die, wie Sie sagen, Kostenbasis der schwierigen Lage angepasst. Also echtes deutsches Unternehmertum bewiesen. In schwieriger Lage wird selbstverständlich in die Offensive gegangen. Eine Marktoffensive, wie es so schön heißt, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in diesem schrumpfenden Markt. Die Konkurrenten, also die Heidelberger Druck und andere, haben natürlich genau das Gleiche gemacht. Also es ist immer eine Offensive, eine Marktoffensive, die ganz selbstverständlich zu Lasten und auf Kosten der Belegschaft geht, so lange eben, wie die jeweiligen Eigentümer des Unternehmens noch darauf spekulieren, ihre Investitionen mit dem Einsatz der verbliebenen Arbeitskräfte rentabel zu gestalten.
Ja, dass eine solche Spekulation nicht aufgeht, kann vorkommen und gehört zur Normalität des freien Wettbewerbs der Marktwirtschaft dazu. Auffällig ist, dass anlässlich der Insolvenz von Manroland die sonst übliche Suche nach Schuldigen mit den bekannten Vorwürfen wie Missmanagement, Verantwortungslosigkeit, Geldgier und so weiter, dass eine solche Suche nach Schuldigen in der öffentlichen Berichterstattung weitgehend unterblieben ist. Allen eingebildeten und tatsächlichen Experten, alle sprechen davon, dass Manroland zwar vielleicht einiges versäumt haben mag, aber vor allem das Opfer einer hoffnungslosen Lage, wie Sie sagen, einer hoffnungslosen Lage in der Druckmaschinenbranche geworden ist. Und offenbar herrscht in Expertenkreisen die Ansicht vor, dass das Kind nun mal in den Brunnen gefallen ist, dass eine Insolvenz als die vernünftigste Lösung erscheint. Es ist allerdings nie und nimmer einfach so eine Lage, die eine Insolvenz herbeiführt, sondern immer noch eine Kalkulation der Geldgeber und ein Beschluss der Investoren, ihr Engagement bei Manroland als nicht lohnend zu beurteilen, beziehungsweise als nicht mehr rentabel genug im Vergleich zu anderen Anlagemöglichkeiten, die potenten Investoren wie MAN und Allianz eben immer auch als Alternativen offenstehen. Aus dieser kapitalistischen Sicht der Dinge kann es dann in der Tat vernünftig, sprich kapitalistisch sachgerecht sein, zu beschließen, dass nicht weiteres Geld in ein Fass ohne Boden fließt. So gesehen ist es geradezu ein Muss für einen verantwortungsvollen Investor, die Reißleine zu ziehen, sprich für das eigene Investment Schlimmeres zu verhindern. Dementsprechend wird die Entscheidung der Banken, Finanzinvestoren und Eigentümer, Manroland den Geldhahn zuzudrehen und kein weiteres Geld mehr nachzuschießen, von den Experten in den Wirtschaftsblättern dieses Mal auch nicht als verantwortungsloses Heuschreckentum verurteilt, sondern als eine vernünftige unternehmerische Entscheidung nachvollzogen, die nicht nur Schlimmeres verhindert, sondern überhaupt erst wieder auch neue Perspektiven eröffnet.
Ja, diese Perspektiven öffnen sich zunächst einmal allerdings eher für die am Markt verbliebenen unmittelbaren Konkurrenten von Manroland, nämlich für die Druckmaschinenhersteller Heidelberger Druck und König und Bauer. Auch das gehört natürlich zu den Schönheiten der kapitalistischen Konkurrenz. Im Gefolge der Insolvenz von Manroland sind prompt die Aktien der übrig gebliebenen Konkurrenten kräftig gestiegen. Zitat aus dem Wirtschaftsblatt vom November. Ich zitiere: Bei den selbst gebeutelten Konkurrenten keimt nun Hoffnung auf ein Ende des Preiskampfs. Die Aktien der größeren Heidelberger Druck und König und Bauer schnellten um über 10% nach oben. Soweit das Zitat. Die Liquidierung eines Wettbewerbers beflügelt eben ungemein, nämlich die Geierei der Aktienspekulanten auf eine Gewinnsteigerung der verbliebenen beiden deutschen Marktführer mit Druckmaschinensektor. Was die Arbeiter von Heidelberger Druck davon haben, erfährt man beiläufig im Handelsblatt. Gleichzeitig mit der Insolvenz von Manroland macht sich das Konkurrenzunternehmen für die Verteidigung der Weltmarktführung stark und entlässt 2000 Mitarbeiter. Das wird den Höhenflug der Aktie von Heidelberger Druck sicherlich noch weiter beflügeln.
Ja, und ganz in dem Sinn, wie du das jetzt gerade gesagt hast, hat ja auch, das nehme ich jetzt mal schon mal vorweg, einer der Käufer des insolvent gegangenen Manroland-Werke gesagt, den anderen Konkurrenten, also Heidelberger Druck und König und Bauer, den stehen genau die Anpassungen, die jetzt in der Insolvenz passiert sind, die stehen denen noch bevor, hat er sich schon quasi seinen Konkurrenzvorteil ausgerechnet. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt wollte ich erst noch mal was sagen. Insolvenz, was ist das eigentlich? Jetzt aus der Sicht des Unternehmens, es ist ja mittlerweile abgewickelt worden und über das Unternehmen das Urteil eines, die sind ja auch staatlich bestallt, also eines Insolvenzrichters vollstreckt worden. Und das Urteil lautet, dass erstmal die gesamte Einrichtung in der Produktion, also die Gebäude, die Rohstoffe, die Maschinen, die gesamte funktionsfähige Fabrik, ebenso wie die fähigen Arbeitskräfte und die nützlichen Produkte, dass alles das im Moment der Insolvenz sich als untauglich erwiesen hat. Und zwar untauglich nicht in dem Sinn, dass aus der Produktion untaugliche Gebrauchsgüter herausgekommen wären, also etwa Maschinen, die nicht funktionieren. Untauglich war das Geschäft des insolvent gewordenen Unternehmens aber trotzdem. Und zwar in dem alles entscheidenden Sinn, dass der gesamte Aufwand für die Herstellung und den Verkauf der Druckmaschinen nicht genügend Gewinn eingebracht hat. Zumindest nicht genügend gemessen an den finanziellen Ansprüchen von Eigentümern, Finanzinvestoren und Banken. Und das ist es, worauf es in unserer Wirtschaft im Resultat einzig und allein ankommt. Also, wie nützlich oder tauglich alle Maschinen, alle Rohstoffe, Gebäude und Produkte ihrem Gebrauchswert nach noch sein mögen, unter dem Regime der kapitalistischen Marktwirtschaft haben sie sich als untauglich erwiesen für eine lohnende Verwertung. Im Moment der Insolvenz ist damit das Geld, das die Investoren in das Unternehmen gesteckt haben, ebenso vernichtet, nämlich als Kapital vernichtet, weil es sich eben nicht mehr rentabel verwertet. Und genau nach der gleichen Logik wird mit dem sachlichen und menschlichen Inventar eines Unternehmens dann auch konsequent verfahren. Das gehört nämlich auch noch zu den anfangs schon erwähnten Absurditäten der kapitalistischen Wirtschaft, die von ihren Verteidigern doch immer so gern für ihre angeblich so beispiellose Effizienz gelobt wird. Die Verschwendung und Vernichtung von sachlichem Reichtum und menschlichen Ressourcen, die gehört zur kapitalistischen Konkurrenz, also zur kapitalistischen Wirtschaft, mit Notwendigkeit dazu.
Ja, soweit zur vernünftigen Produktionsweise im Kapitalismus. Jetzt will ich aber noch mal zur Insolvenz was sagen. Wie ist jetzt die Abwicklung der Insolvenz von Manroland gelaufen? Sie durchzuführen, das ist die Aufgabe und das Betätigungsfeld des gesetzlich vorgeschriebenen Insolvenzverwalters. Darauf hat Barbara schon hingewiesen. Die Konkursmasse wird gesichtet und bewertet. Die Schulden des Unternehmens werden zusammengezählt. Gläubiger werden sortiert und qualifiziert und über die bisherige Belegschaft wird befunden, dass sie auf jeden Fall zu viel ist. Dann wird in die Zukunft gedacht. Die bisher bestehende Unternehmenseinheit Mann-Roland wird zerlegt. Fabriken, die eben noch als untauglich beurteilt wurden, werden neu aufgebrezelt. Das heißt, sie werden auf den neuesten technischen Stand gebracht, um sie für neue Investoren attraktiv zu machen. Sie sollen also auf neuer Grundlage wieder als ein profitables Investment erscheinen. Die neu geschaffenen Unternehmen müssen zu einem attraktiv günstigen Kaufpreis zu erwerben sein. Dafür haben die bisherigen Eigentümer federn zu lassen. Ein Stück weit Entschuldung ist notwendig. Da werden einige der Gläubiger Verluste hinzunehmen haben. Vor allem anderen aber steht fest, dass die neu aufgestellten Fabriken mit einer radikal ausgedünnten Belegschaft antreten müssen. Nur dann wird ihnen am Markt eine Chance eingeräumt. Also müssen etliche tausend Arbeitskräfte dran glauben und als überflüssiger Ballast der kapitalistischen Rentabilitätsberechnung in die Arbeitslosigkeit entsorgt werden. Der aktuelle Stand der Dinge sieht jetzt so aus. Für das Werk in Augsburg wurde schon vor einigen Wochen ein neuer Investor gefunden, der sich auch die Reste des Werks in Plauen als Zulieferer einverleibt. Es ist die Lübecker Holding Posel, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, Holding Posel, die sich nach Entschuldung und Personalabbau dort wieder einen Profit ausrechnet. Für Offenbach wurde letzte Woche gemeldet, dass der britische Mischkonzern Langley Holdings das Werk kaufen will. Natürlich auch radikal verschlankt, wie es im Sanierungsjargon so schön heißt. Das bedeutet, fast 1000 der bisher 1750 Beschäftigten sind entlassen worden. Handausgewählte 824 Arbeitskräfte dürfen, vorerst jedenfalls, bleiben. Der große Rest der Offenbacher Rohländer erhält das famose Angebot für 60% des bisherigen Arbeitslohns und ohne eine finanzielle Abfindung für höchstens 6 Monate auf eine Transfergesellschaft genanntes Abstellgleis geschoben zu werden, von wo aus die allermeisten nach einem halben Jahr endgültig in der Arbeitslosigkeit gelandet sein werden.
Das ist auch ein offenes Geheimnis, dass diese Transfergesellschaften, das hat es ja schon in anderen Fällen größere Entlassungen gegeben, dass die nichts anderes sind als dieses Abstellgleis, was du gesagt hast, und dass den wenigsten, gerade älteren Entlassenen, dass irgendwas nützt, dass die da noch irgendwelche Qualifizierungsmaßnahmen oder sowas absolvieren müssen. Na, das ist ein offenes Geheimnis. Jetzt wollte ich noch was zur Gewerkschaft sagen, aber vorher ist mir noch eingefallen, weil das jetzt gerade vorgestern auch in der Zeitung gestanden ist, die beiden neuen Eigentümer von diesen aufgeteilten Mann-Roland-Werken, also einmal die der Lübecker Posel und dann diese englische Langley Holding, diese beiden neuen Eigentümer, die können ganz anders als die Arbeitskräfte in die Zukunft schauen. Denn die starten jetzt mit dem Vorteil, wie es in der FAZ so schön optimistisch auch heißt, mit dem Vorteil einer bereinigten Bilanz, ohne Schulden, also da hat wohl eine massive Entschuldung stattgefunden, und ohne Pensionsverpflichtungen. Das heißt, die bisherigen Pensionsverpflichtungen von Mann-Roland, die sind in so eine allgemeine Kasse übergegangen, sodass das Unternehmen da auch keinerlei Altlasten mehr hat. Und mit einer viel besseren Kostenstruktur als vor der Insolvenz starten kann. Der Insolvenzverwalter hat das dann auch gesagt, das ist ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil für die beiden neuen verschlankten Unternehmensgesellschaften. So geht jetzt also dann die Konkurrenz auf diesem schrumpfenden Druckmaschinenmarkt in die nächste Runde. und, das ist auch schon klar und hat die Christel schon angedeutet, mit den gleichen Methoden zu Lasten der Arbeiter wie immer. Jetzt aber zur Gewerkschaft, die hat sich da auch betätigt und eingemischt in diese Insolvenz, allerdings nicht erst jetzt, sondern immer schon bei Mann-Roland mitgemischt. Jetzt ist natürlich nach Ansicht von Gewerkschaft, also IG Metall und Betriebsrat, die Insolvenz, der sie ja zugestimmt hat, und die Zerlegung von Mann-Roland, besonders natürlich aber die Entlassung von circa der Hälfte der bisherigen Belegschaft, eine, wie es im Gewerkschaftsjargon immer so schön heißt, eine dicke Kröte. Aber wer schon Kröte zu solchen Maßnahmen des Kapitals sagt, der will den dicken Bissen dann auch tapfer herunterschlucken. Und im Krötenschlucken ist die Gewerkschaft wirklich meisterhaft. Mit vollstem Verständnis für die Notwendigkeiten des Marktes haben Betriebsrat und IG Metall nämlich schon seit Jahren sämtliche Maßnahmen von Mann-Roland unterschrieben und mitgetragen. Sämtliche Maßnahmen, die zur Verbesserung der Rentabilität des Unternehmens und immer auf Kosten der Löhne und zulasten der Gesundheit der Arbeitskräfte gingen. Und da ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen, dass die gewerkschaftlichen und betrieblichen Arbeitervertreter im Aushandeln und Mittragen solcher Maßnahmen eine wirklich verantwortungsvolle Aufgabe sehen und sie es auch voll Selbstbewusstsein als ihr ureigenstes Amt begreifen, bei allem mitzumanagen, was ein Unternehmen für seine Profitabilität tut. Und immer schön im Namen der gebeutelten Belegschaft. Solchermaßen von Verantwortungsgefühl durchdrungen, hat sich die IG Metall bei Mann-Roland schon Wochen vor dem Insolvenzantrag übrigens gemeinsam mit ihrem, wie sie sagen, Wunschkapitalisten für das Werk Augsburg an einen Tisch gesetzt, also mit diesem Lübecker Investor Possehl, und gemeinsam mit ihm beschlossen, welchen Beitrag sie als Gewerkschaft im Namen der Beschäftigten für die Rentabilität des beabsichtigten neuen Investments zu leisten bereit ist. Also es wurde ein Sanierungstarifvertrag abgeschlossen, der die abfindungslose Entlassung von mehr als der Hälfte der Belegschaft vorsieht, und es wurde für den Rest der Belegschaft ein Lohnverzicht von 8%, also wirklich nicht zu knapp, für die verbleibenden Arbeitskräfte beschlossen, wobei die Lohnkürzungen später eventuell wieder ausgeglichen werden sollen, dann nämlich, wenn das neu geschaffene Augsburger Druckunternehmen für Investor Possehl die erhofften Gewinne abwirft. Und der hat ja selber zu Protokoll gegeben, dass er mit diesem Engagement richtig viel Geld verdienen will. Und was liest man in der Sonntagszeitung, oder Samstag, weiß ich gar nicht mehr genau, über Offenbach? Auf Anfrage bei Marita Weber, erste Bevollmächtigte der IG Metall in Offenbach, hat die Gewerkschaft einen Zukunftstarifvertrag für das Werk Offenbach verhandelt, das weitere Opfer der Belegschaft vorsieht. Die Beschäftigten sollen 2012 auf 8% des Gehalts verzichten, 2013 auf 4%, 2014 auf 2%. 2005 wolle man wieder auf das Niveau des Flächentarifsvertrags erreichen. Und das feiert die Gewerkschaft jetzt als Erfolg.
Kurz und gut, oder vielmehr schlecht, die Arbeitervertretung legt offenbar Wert darauf, dass am Beitrag der Belegschaft und an deren gewerkschaftlicher Vertretung die Rentabilitätserwartungen der umworbenen Investoren jedenfalls nicht scheitern sollen. Wie die wirklichen Entscheidungsträger im Management eines Unternehmens, so hantieren die Gewerkschaftsvertreter als eingebildete oder auch tatsächlich so angesprochene Mitmanager des Konzerns, so hantieren die und so gehen sie mit dem Lebensunterhalt der Arbeiter um. Sie betrachten die Löhne der Belegschaft ganz wie die Kapitalseite als einen Kostenblock, der im Interesse der künftigen Rentabilität des Unternehmens reduziert werden muss. Oder dasselbe in modernes Gewerkschaftsdeutsch übersetzt: Lohnsenkungen sind ein Investment der Beschäftigten in den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Von diesem Selbstverständnis durchdrungen hat die Gewerkschaft natürlich keinerlei Probleme damit, den mit ihrer Unterschrift entlassenen Arbeitern bei Mann Roland weiß zu machen, wie schon hunderttausende Male übrigens anderswo auch, denen weiß zu machen, dass es ihr gelungen sei, mit Entlassungen von mehr als der Hälfte der Belegschaft Arbeitsplätze zu erhalten. Immer haargenau so viele, wie das Unternehmen behalten und weiterhin profitabel nutzen will.
Gut, zum Schluss noch, erst noch mal so bei dieser zur Insolvenz, weil da bei dieser geordneten Abwicklung der Insolvenz ist auch noch mal Betriebsrat und Gewerkschaft vor Ort eingemischt und macht sich quasi unentbehrlich. Zum Beispiel arbeiten sie im Gläubigerrat mit oder sie geben ihr sachkundiges Urteil ab bei der Auswahl dieser Transfergesellschaft. Und nicht zuletzt sorgen die Betriebsräte dafür, dass bei den Entlassungen die Sozialauswahl korrekt erfolgt. Ganz großartig. Was ich aber jetzt zum Schluss noch sagen will, das Ganze hat natürlich für die Gewerkschaft auch noch einen etwas höheren Gesichtspunkt und für die gesamtwirtschaftliche Dimension bei der Abwicklung der Mann-Roland-Insolvenz ist natürlich der Chef zuständig, der Chef der IG Metall, Berthold Huber. Der fordert nämlich Wirtschaftsminister Rösle auf, seine nationale Verantwortung wahrzunehmen und, Zitat, eine aktive Industriepolitik zu betreiben, wie sie unsere Nachbarn selbstverständlich praktizieren. Soweit das Zitat. Heißt im Klartext, die Gewerkschaft erinnert den Wirtschaftsminister an seine nationale Pflicht, die deutsche Druckmaschinenbranche zu unterstützen, dieses Herzstück des deutschen Maschinenbaus, damit Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarn, sprich zu seinen konkurrierenden nationalen Kapitalstandorten, nicht an irgendeinem Punkt ins Hintertreffen gerät, sondern weiterhin als Weltmarktführer gut aufgestellt bleibt. In ihrem realistisch gestellten Sachverstand weiß die deutsche Arbeitervertretung, dass dafür in der globalen kapitalistischen Konkurrenz Lohnopfer und Entlassungen unvermeidlich sind. Aber diese Opfer sollten sich doch wenigstens für künftige deutsche Geschäftserfolge gegen die ausländischen Konkurrenten lohnen. So viel Nationalismus muss sein. Das braucht der deutsche Arbeiter seiner Gewerkschaft zufolge offenbar unbedingt. Also das ist jetzt mal unser Schlusswort zum Fall Mann Roland Insolvenz und abschließend zur Rolle, die die Gewerkschaft dabei spielt. Nationalismus in Reinformat kann man fast sagen. Und das ist dann auch nochmal der Grund, weswegen es uns ein solches Anliegen ist, immer wieder und auch jetzt im zweiten Teil unserer Sendung nach einer kurzen Musikpause nochmal auf den Nationalismus der guten Deutschen, nicht nur der Rechtsextremen, sondern auch der guten deutschen Bürger zu sprechen zu kommen und da unsere kritischen Denkanstöße dazu hier nochmal loszuwerden.
Zumindest der demokratischen Presse kann man nicht vorwerfen, sie sei, so ist die gängige Formulierung, sie sei auf dem rechten Auge blind. Seit der Gewissheit, dass bislang unaufgeklärte Mordtaten an Bürgern mit Migrationshintergrund auf das Konto rechtsextremistischer deutschnationaler Patrioten gehen, seit dieser Gewissheit vergeht kein Tag ohne neue Enthüllungen und hintergründige Recherchen. Als verdanke sich der rechte Terror seiner unterlassenen Verhinderung, informieren die Medien das deutsche Volk seit Bekanntwerden der Morde der Zwickauer Terrorzelle, wie sie genannt wird, über zahlreiche Versäumnisse der zuständigen Staatsorgane. Und selbst Regierungsstellen warten mit Selbstkritik auf. Von mangelnder Wachsamkeit ist die Rede. Unglaublichen Ermittlungs- und Fahndungspannen. Die hat es ebenfalls gegeben. Es ist die Rede von einer gefährlichen Nähe der V-Leute zu ihren Observationsobjekten bis zu dem Verdacht, die Ordnungshüter hätten bewusst weggeschaut. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer Neujahrsansprache in den Morden ein, nach ihren Worten, unfassbares Maß an Hass und Fremdenfeindlichkeit gesehen. Das soll wohl kein Plädoyer für das richtige Maß, sondern die Klarstellung sein, dass Hass und Fremdenfeindlichkeit nicht hierher gehören. Natürlich nicht. Deutsche Bürger verstehen sich als weltoffen. Der deutsche Staat bringt keine Ausländer um. Er steht unter seinem Schutz, wie Inländer auch. Und Übergriffe seiner Bürger verfolgt er mit allen zu Geboten stehenden Mitteln und der ganzen Härte des Gesetzes. Jedenfalls ab sofort.
Ich wollte noch mal was dazu sagen, zu dieser Äußerung von Merkel, die du gerade zitiert hast, dass sich da bei den Taten der Rechtsterroristen ein, wie sie ja gesagt hat, unfassbares Maß an Fremdenfeindlichkeit gezeigt habe. Dieser Ausdruck des Entsetzens, also dieses Unfassbar, das tut so, als ob Ausländerfeindlichkeit etwas absolut Unbegreifliches wäre. Das stimmt aber überhaupt nicht. Es ist ja schon auffällig, dass die Täter selbst ihre Morde für nicht weiter erklärungsbedürftig gehalten haben. Ihre Botschaft war ja auch klar und eindeutig genug. Die Botschaft dieser Rechtsterroristen war: Das sind Ausländer, die gehören nicht hierher, die gehören weg. Das, also wie die Morde gemeint sind, das hat die rechte Sympathisantenszene ebenso verstanden wie die Ausländer selber, wo sicherlich auch nicht wenige dann um ihr Leben gefürchtet haben. Aber auch ganz normale Nationalisten, also gute Deutsche, auch die verstehen Ausländerfeindlichkeit, und zwar in dem Sinn von, dass zwischen Deutschen und Ausländern eine fundamentale Differenz besteht. Das gehört wirklich nicht exklusiv zum Gedankengut der Rechten, sondern auch der guten Deutschen. Diesen Unterschied mussten die Rechten nämlich wirklich nicht erst erfinden, denn den hat der Staat mit seiner ganzen Hoheit geschaffen. Mit dem Staatsbürgerrecht und dem Ausländerrecht legt der Staat nämlich den Umfang seines menschlichen Besitzstandes fest und unterteilt die auf seinem Territorium befindlichen Zeitgenossen in einerseits solche, die mit allen Rechten und Pflichten ausgestattet sind, eben die Eingeborenen, und solche, die dort prinzipiell erstmal nicht hingehören, weil sie anderen Staaten angehören. Deshalb werden diese Leute auch nur ausnahmsweise und nach Maßgabe staatlicher Nutzenerwägungen mit abgestuften Daseinsrechten versehen. Der Großteil von ihnen genießt Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis, weil er für die Bedürfnisse des deutschen Kapitals zu gebrauchen ist. Einige werden als Asylanten anerkannt, einige geduldet und nicht wenige abgeschoben. Wenn der Staat nichts Nützliches an ihnen finden kann. Manchen Ausländern gestattet der Staat auch, seinen Volksbestand zu erweitern, wenn sie sich zu ihm bekennen und die erforderliche Loyalität nachweisen, die er bei den Einheimischen als selbstverständlich unterstellt. So schafft sich der Staat sein Volk. Einmal die, die ihm ohne Einschränkung gehören. Das sind die Staatsangehörigen, das muss man mal wirklich wörtlich nehmen. Man gehört dem Staat an, ist sein Besitzstand. Daneben schafft sich der Staat eine restliche Bevölkerung ganz nach seinem Bedarf. So führt er in seinem erklärtermaßen funktionalistischen Umgang mit Ausländern vor, dass er das Volk überhaupt als seine Manövriermasse behandelt.
Ja, Nationalisten fragen allerdings nicht, womit muss ich mich da rumschlagen? In was für wirtschaftliche und politische Konfliktverhältnisse bin ich da eingebunden? Sie fragen sich, ob so mancher Zuwanderer wie Türke, Marokkaner, Kosovar und so weiter nicht bloß seines Vorteils wegen ein Deutscher werden wolle. Sie kennen Deutsche, die aussehen wie Türken und Türken, die trotzdem fast dasselbe dürfen wie echte Deutsche. Und sie kennen jede Menge sonstige ausländischen Mitbürger, in deren Anwesenheit sie nicht erkennen können, wofür die für uns gut sein sollen, und das macht ihnen Angst. Die Ausländer werden als zu viel empfunden, was die Politiker gefälligst ernst nehmen sollen. Nicht wenige gute Deutsche erkennen offenbar in dem staatlichen Umgang mit den Ausländern eine Relativierung ihres Verhältnisses zu ihrem deutschen Staat. Der deutsche Bürger sieht seine nationale Sonderstellung in Frage gestellt, die der Staat ihm doch schuldet. Mit diesem Irrbild der Patrioten von sich und ihrem Verhältnis zum Staat und das Verhältnis, was sie zum Staat haben, stellen sie ihre Staatsangehörigkeit geistig auf den Kopf. Für sie trägt der kleine Mann den Staat. Und damit erwirkt er, also der kleine Mann, das Recht, dass der Staat ihm dient.
Ja, ich will noch mal auf das von Bernd gezeichnete Irrbild eingehen. Das Irrbild, bei dem alles auf dem Kopf steht. Auch wenn patriotisch gesonnene Bürger sich als Stifter, so ist ja das Bild, sich als Stifter des nationalen Zusammenhalts sehen, das ist beileibe nicht so. Patrioten bekommen vorgeschrieben, wer überhaupt zur Nation gehört und wer nicht. Sie bekommen die rechtliche und wirtschaftliche Ordnung ihres Lebens durch die politische Herrschaft vorgeschrieben. Und Politiker betreiben also praktisch Nationalismus, indem sie landesweit die Sachzwänge des Konkurrierens als allgemeine Lebensweise in Kraft setzen. Dass sich nationale Identität, zu der sich die vom Staat zusammengezwungene Klassengesellschaft bekennt, dass das einem staatlichen Rechtsakt zu verdanken ist, dass man dem Staat ganz passiv qua Geburt gehört. Das kommt im Bewusstsein der Bürger, die dieses Irrbild im Kopf haben, nicht vor. Deutscher ist man oder man ist es, ist man oder man ist es nicht. Und man ist für Deutschland, weil man Deutscher ist. So fühlt sich ein Nationalist quasi als Auftraggeber gegenüber seinem Staat, dessen vornehmste Aufgabe dann darin besteht, dem Volk zu dienen, und ja, sie sehen das als ihr Privileg, als ihr Ding. Sie hätten quasi als Stifter des nationalen Zusammenhalts einen Auftrag geschaffen, den der Staat erfüllt.
Ja, das einfach, das ist das nochmal mit anderen Worten gesagt, dieses auf den Kopf gestellte Verhältnis zwischen Staat und Bürger, dass nicht der Bürger, der Angehörige, also derjenige ist, der dem Staat gehört, sondern umgekehrt, die Bürger denken, der Staat gehört ihnen und sie hätten ihm gegenüber Rechte anzumelden und können auf Privilegien pochen. Das Verhältnis ist de facto genau umgekehrt, wie es die Christel jetzt nochmal ausgeführt hat. Dass Nationalisten, also das ist nämlich Nationalismus in seiner grundguten Form, dass Nationalismus dieses Verhältnis von Staat und Volk so verkehrt rum begreifen, das ist Resultat einer gelungenen Politisierung der Bürger. Diese Politisierung, die besteht in der Elementarform, in der Selbstverständlichkeit und Gewohnheit der Bürger, in solchen Kategorien wie wir und die anderen zu denken und fraglos und unverbrüchlich parteilich für ihr Volk und ihre Nation zu sein. Fraglos und ohne überhaupt darüber nachzudenken. Dann fühlen und denken sie nämlich deutsch. Und bei etlichen Bürgern wird die Sache der Nation dann auch tatsächlich zu sowas wie einer Herzensangelegenheit. Nicht wenige Leute finden dann im Schicksal der Nation eine Quelle der Erbauung oder auch der Enttäuschung. Also sie teilen mit ihrer Nation Siege und Niederlagen. Übrigens ist da gar nicht an Kriege gedacht, sondern an solche Siege und Niederlagen, wie sie halt bei Sportveranstaltungen im Fußball und so weiter stattfinden. Aber auch wenn es immer heißt, wir Deutschen, wir zahlen doch nicht für andere Völker. Und wenn wir irgendwie da was zahlen, dann ist das eine Niederlage und wenn wir das abwehren, ein Sieg. So, also mit diesem Wir und die anderen, mit diesem Denkmuster geht ihnen die Sache der Nation buchstäblich in Fleisch und Blut über und wird zum Nationalgefühl. Die Leute machen sich die staatliche Funktionszuweisung zu eigen und begreifen sich als Volk, von dem die anderen selbstverständlich ausgeschlossen sind. Und der Staat pflegt und fördert das patriotische Denken und Fühlen, angefangen von der Indoktrination im Kindesalter bis hin zu Organisationen nationaler Großereignisse, bei denen das Volk dann Gelegenheit hat, sich zu feiern und die Identität von Ich und Wir genießen darf. Eine Identität, die es sonst in der Marktwirtschaft, wo ja Konkurrenz herrscht, so nicht gibt.
Ja, ausländerkritische Ressentiments, das Wittern von Störungen und Störenfrieden gehören zur politischen Kultur im Land. Ihre Bedienung ist probates Mittel in der demokratischen Konkurrenz um die Gunst des Wahlvolks. Demokratische Politiker wollen ihre Klientel vor Zuwanderung in unser Sozialsystem, wie sie sagen, schützen. Wollen lieber Kinder statt Inder, Ausländer, die uns nutzen statt solcher, die uns ausnutzen. Damit führen sie Wahlkämpfe mit Kampagnen gegen die doppelte Staatsbürgerschaft und entgleisen auch schon mal gezielt, wenn sie vor Überfremdung und Überrassung warnen.
Ja, ich möchte jetzt nochmal auf eine, wie soll man sagen, eine Spezies von Nationalisten zu sprechen kommen, die von sich selber niemals behaupten würden, sie wären Nationalisten. Ich meine die Ausländerfreunde, die haben wir nämlich bisher noch, glaube ich, noch nicht behandelt. Was diese Ausländerfreunde oder man kann auch sagen besonnene Patrioten gegen die ausländerfeindlichen Nationalisten einwenden, das ist auch nicht wahr und auch nicht vernünftig. Nämlich, sie sagen, die Zuwanderer, die nutzen unserer Gesellschaft, sie nutzen unserer Wirtschaft, also uns. Unwahr ist an der Stelle das Unser und auch das Uns. Solche Patrioten, diese Ausländerfreunde, fingieren einen Gemeinschaftsnutzen, zu dem auch Ausländer was beitragen. Man sagt dann, ja, die machen doch unseren Dreck weg und die machen die miesen Arbeiten und so weiter, man kennt es ja. Und diese Patrioten definieren ihrerseits die Rechtsradikalen als Nationalschädlinge. Solche Patrioten überbieten sich dann in Aufrufen und Vorschlägen, ja, zu was? Zu einem starken Staat. Rechte Nationalisten ausgrenzen aus der nationalen Gemeinschaft, das ist das Gegenteil, das zu kritisieren, was rechte Nationalisten tun, wenn sie Ausländer ausmerzen. Nur wer der Schädling ist, daran scheiden sich an der Stelle die nationalen Geister. Also einmal ist der Schädling der Rechte, also der Volksschädling, und auf der anderen Seite sagt der Rechtsradikale, die Ausländer sind's. Das ist mal eine feine Unterscheidung. Jetzt zur Kehrseite des gesunden Patriotismus. Der ist nämlich, steht in einem prinzipiell kritischen Verhältnis, also ein kritisches Verhältnis des Volkes zur Staatsgewalt. Der demokratische Staat vergeht sich tendenziell an der ideellen Einheit von Volk und Nation, weil ein in Treue zu ihm stehendes Volk seine Basis und Manövriermasse ist, aber das ist nicht sein Zweck. Er geht außer der Pflege des Volkstums noch anderen Aufgaben nach, vorrangig der Förderung des kapitalistischen Wachstums, weshalb die Beurteilung der Ausländer im Volk und bei den verantwortlichen Politikern auseinanderfallen und bisweilen konfligieren kann. Zuwanderung von Hochqualifizierten oder aus demografischen Gründen, das hat das Volk nicht bestellt. Für Hartz IV, für Ausländer hat der Staat seine Gründe, aber das Volk wenig Verständnis. Ob Ausländer stören oder nicht, sehen Staat und Volk ganz unterschiedlich. Daher auch die Klage über dessen Pflichtvergessenheit gegenüber dem eigenen Volk. Er kümmere sich zu wenig um die berechtigten Sorgen der Bürger und sollte die Ausländer öfter mal wissen lassen, Zitat, wer Herr im Haus ist. So, darüber soll so eine neue Studie mal Auskunft gegeben haben. Der Übergang zur Gewalt ist hier nicht fern, aber der gesinnungsfeste Patriot bleibt kritischer Untertan, respektiert das staatliche Gewaltmonopol und verlangt von seinem Staat, die Sache in seinem Sinne zu regeln. An diese Aufgabenverteilung hält sich der staatsbürgerlich gezähmte Rassist meist auch dann noch, wenn sein Ressentiment, wenn seine Vorbehalte gegenüber Ausländern in Feindseligkeit übergeht und sich zum Hass auswächst, weil er sich Volk und Nation dermaßen zum Anliegen gemacht hat, dass er die Anwesenheit volksfremder Elemente einfach nicht aushält und als persönliches Unrecht empfindet, als Bestreitung seines Rechts auf ein Deutschland, das exklusiv seinem deutschen Volk gehören soll.
Und dementsprechend, jetzt zum Schluss noch, ist es dann auch der Übergang, den die rechtsradikalen Aktivisten machen. Die teilen nämlich die Gesinnung solcher staatsverdrossen, mosernden Demokraten sehr wohl, halten dieses Gemosere aber für inkonsequent, weil sie die Gefahr für Volk und Nation genauso sehen wie sie, aber nichts dagegen unternehmen. Rechtsradikale, die kündigen dann eben auch den patriotischen Gehorsam und kündigen dem Staat das Vertrauen, die Sache der Nation im Sinn des Volkes zu regeln und schreiten damit zur Tat. Das sind dann die rechten terroristischen Akte. In einem Bekennervideo haben sie dazu erklärt, jetzt ist klar, wie ernst uns der Erhalt der deutschen Nation ist. Bekennervideo der rechtsradikalen Terrorzelle. So hehre Ziele taugen offensichtlich ganz gut für die Wahnsinnsübergänge, wie die Zwickauer Ausländermörder sie gemacht haben.